Willkommen zum Podcast MOB Campus. 10 Fragen, 10 Minuten. Dieses Medium ist neu und wir feiern heute mehr oder weniger die Premiere. Nach vielen Anfragen diesbezüglich haben wir uns entschlossen, dieses Medium zusätzlich noch mit aufzunehmen. Und weil es natürlich in diesen Zeiten einfacher durchzuführen ist wie in einem Studio, die Kameratechnik, Tontechnik etc. zu bedienen, zumal wir dieses Jahr momentan nicht durchführen dürfen. Wie gesagt, 10 Fragen, 10 Minuten. Hier haben Sie als Kursteilnehmer die Möglichkeit, Ihre Fragen zu aktuellen Themen zu stellen. Zum Beispiel, das Aktuellste ist nach wie vor immer noch unsere Corona-Pandemie. Und hier gibt es sicherlich viele, viele Fragen, wo Sie keine Antwort bisher gefunden haben. Kommen wir gleich zur ersten Frage von Stefanie aus Köln. Wie lange wird der Lockdown gehen? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil sie letzten Endes von vielen Maßnahmen abhängig ist. Grundsätzlich kann man hier sagen, wie man es ja auf der Straße sieht, es hat sich relativ nur wenig getan. Also es fährt von A nach B, also von Hamburg nach Bayern und von Bayern nach Berlin und so weiter. Und so kriegen wir natürlich dann die Zahlen nicht herunter. Gleichermaßen die Einschränkung zu Weihnachten. Hier hätte man größere Einschränkungen machen müssen, dass man eben sagt, jede Familie bleibt unter sich. Ausnahme sind, dass zwei Personen, zum Beispiel aus einem Haushalt, einen Senior ab 65, wenn er alleine lebt, dann besuchen darf. Das wäre noch vielleicht vertretbar. Alles andere ist nicht zu verantworten und führt natürlich zu erheblichen Steigerungen. Und wir sehen es ja, dass im Prinzip die Zahlen steigen und die werden auch in 14 Tagen weiter steigen. Und wir werden zwischen Weihnachten und Neujahr natürlich weitere Rekorde verzeichnen dürfen. Und man hätte dann eben andere Maßnahmen einlenken müssen. Gabi aus Berlin hat uns geschrieben und folgende Frage gestellt. Welche Maßnahmen wären benötigt, um die Pandemie zu stoppen? Hier hatte ich ja schon zur ersten Antwort oder zur ersten Frage etwas dazu gesagt. Grundsätzlich gibt es nur zwei Methoden. Die eine ist der Shutdown, der hundertprozentige Shutdown. Das heißt, alle müssen zu Hause bleiben. Die dürfen dann nicht mehr auf die Straße gehen, nicht mehr einkaufen gehen. Und nur die berufsrelevanten Berufsgruppen wie Feuerwehr, Polizei, Armee, Ärzte, Pfleger dürfen sich dann in den Bereichen ihrer Arbeitsstätte aufhalten, müssten dort aber auch verbleiben, das heißt auch übernachten. Und wenn man das 14 Tage durchzieht und die Grenzen natürlich schließt oder das erweitert auf die gesamte EU bis hin zur gesamten Welt, dann würde man den Virus förmlich ausrotten. Die zweite Möglichkeit ist das, was wir hier experimentell versuchen, seit Monaten, wo wir aber immer wieder sehen, dass es scheitert. Das heißt, der Virus sucht sich den Durchbruch. Wenn er die Schallmauer durchbrochen hat, ist er nicht mehr zu stoppen. Und wir sehen, was zu erwarten war, dass eben Oktober, November, Dezember bis hin im April steigende Zahlen kommen, das bedingt durch die Witterung. Richtig ist ebenfalls, dass man, wenn man sich ein bisschen mehr auseinandergesetzt hätte mit dem Thema Pandemie, die ja seit Jahrhunderten gut beschrieben wurde, dass man das einmal eins einfach mal durchführt. Dann hat man natürlich diese schweren Folgen nicht. Einerseits durch Erkrankte oder Todesfälle, Infektionszahlen etc. und andererseits natürlich die wirtschaftlichen Ausmaße, die uns natürlich mehr oder weniger dann in der Gesellschaft das Genick bricht. Und wir sehen ja jetzt schon, und da muss man nicht Mathematiker sein, wenn wir 14 Tage, 3 Wochen mal komplett dicht gemacht hätten, hätten wir nicht den Schaden, den wir jetzt in der Wirtschaft haben. Wie wirksam ist der Impfstoff, der kommen soll und welche Nebenwirkungen hat er? Wie wirksam der Impfstoff ist, kann man noch nicht hundertprozentig sagen, da sehr wenig letzten Endes veröffentlicht wurde. Richtig ist, dass Impfstoffe immer Nebenwirkungen haben. Allerdings ist die Frage, zu welcher Prozentuale. Da muss man dann in der Zukunft abwarten. Da es genetisch sozusagen hergestellt wurde, kann man natürlich davon ausgehen, dass die Risiken eher weniger sind, aber die Wirksamkeit natürlich auch nicht für jeden gleich sind. Das Hauptproblem sehe ich hier, dass wir nicht ausreichend Impfstoff haben werden, dank unserer Bundesregierung, wie wir sehen, hier schon wieder gebatzt wurde. Das heißt, es hieß anfänglich, wir haben 4 Millionen Ampullen zur Verfügung. Jetzt unterhalten wir uns schon nur um 400.000. Und wenn es so fortgeführt wird, also in diesen kleinen Abschnitten, dann werden wir das nicht in 3, 4 Jahren schaffen, durchzuimpfen, sondern vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Das ist natürlich Unsinn und kostet natürlich einen Haufen Geld, denn wenn man bedenkt, dass die ganzen Impfzentren, die ja nun aus dem Boden gestampft wurden, jeden Tag Geld kosten, weil ich sie ja personell auch besetzen muss und natürlich aber auch Miete bezahlen muss, etc., dann kann man sich das gut vorstellen, auch als Nichtökonom, dass der Schaden höher ist, eigentlich wieder nutzen. Und bei 400.000 Ampullen, falls wir es noch dieses Jahr auf den Markt kriegen, kann man sich das selbst denken, denn alle 4 Wochen muss man die zweite Impfung durchführen und somit haben wir nur 200.000 Ampullen zur Verfügung. Lächerlich. Hinzu kommt, dass wir der größte Geber der EU sind, das heißt, wir zahlen am meisten ein und der Pharmakonzern ist in Deutschland ansässig. Susanne aus Roßlau stellt folgende Frage: Wann ist mit einer finanziellen Gehaltserhöhung zu rechnen hinsichtlich der Corona-Pandemie? Das ist natürlich eine politische Frage, die ich nicht eindeutig beantworten kann, da ich nicht in diesen Gremien sitze, sondern ebenfalls nur alles aus den Medien entnehmen kann. Wenn wir aber mal die Entwicklung der letzten 30 Jahre verfolgen, hat sich ja in der Pflege einiges getan, was die Entlohnung angeht. Richtig ist natürlich, dass man nicht nur fordern sollte, sondern man sollte auch das Preis-Leistungs-Verhältnis mal sehen. Und wenn wir schon wissen, dass in diesen Zeiten finanziell der Staat eigentlich am Ende ist, weil eben er die Ausgleichszahlung vornehmen muss, um bestimmte Berufsgruppen etc. zu fördern, dann die Gewerke zu fördern, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt momentan nicht gegeben, um diverse Gehaltserhöhungen zu fordern. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, die Anerkennung in der Bevölkerung wird aller Wahrscheinlichkeit wieder schwinden, denn es ist natürlich nachvollziehbar jeden Tag, dass eben gerade in Kliniken, in Pflegeeinrichtungen, ambulant wie stationär, sich das Personal infiziert und natürlich gleichermaßen dann zusätzlich noch Bewohner, Kranke infiziert werden. Von der Logik könnte man jetzt zu dem Schluss kommen, dass man natürlich sich als medizinischer Mitarbeiter weitgehend nicht infizieren sollte und könnte, wenn man die Regeln, die in der Hygiene aufgestellt sind, und die sind nicht erst zu Corona-Zeiten aufgestellt, sondern sie existieren seit Jahrhunderten, einhalten würde. Das heißt, vorab erstmal sie kennt, sie gelernt hat, damit umzugehen und sie anwendet, kann man sich nicht infizieren. Die Logik entnehme ich mal der Tatsache, dass es ja bestimmte Berufsgruppen gibt, die ständig mit derartigen Materialien wie Viren, Bakterien etc. umgehen, zum Beispiel Labore etc. Dann würden wir keine Mitarbeiter in diesen Bereichen haben, wenn sie die gleichen Fehler tätigen würden, wie eben in den Pflegebereichen getätigt werden. Und ich selbst komme aus der Pathologie Gerichtsmedizin und mein Slogan war immer schon in manchen Telefonaten, also wenn ich diese schlechten Hygienemaßnahmen so durchgeführt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht 4 oder 10 Stunden überlebt. Also da muss dringendst nachgebessert werden. Und wenn das vom Tisch ist und wenn dann die Alten, die Schutzbefohlenen sicher wieder sind, auch dann in der Corona-Phase, wenn wir sie noch nicht überwunden haben, dann kann man vielleicht auch darüber mal überlegen. Aber nur die Forderung aussprechen, denke ich mal, das ist nicht ganz sachverständlich in dem Zusammenhang, wenn wir dann eben Hunderte, Tausende Tote in diesen Corona-Zeiten in den Pflegeheimen haben. Denn Pflegeheime sollten eigentlich der sicherste Ort sein, weil sie hermetisch abgeriegelt sind. Also von außen mit 4 Wänden. Die nächste Frage kommt von Iris aus Berlin. Bei uns kommt es immer wieder vor, dass sich das Pflegepersonal und Bewohner infizieren und einige Bewohner sind an Covid-19 verstorben. Was kann man tun? Grundsätzlich hatte ich ja schon ein paar Punkte angerissen. Hier kann man natürlich nur empfehlen und immer wieder darauf dringen, dass alle Hygienemaßnahmen 1:1 umgesetzt werden. Dass es überhaupt dazu kommt, liegt daran, dass wir die letzten 30, 40 Jahre immer mehr die Maßnahmen nach unten geschraubt haben in solchen Einrichtungen. Und das geht bis zur Klinik lang hin. Und wir einerseits vielleicht schlecht ausgebildet haben an den Fachschulen und andererseits natürlich die Akzeptanz, sich an Regeln zu halten, in der Pflege natürlich auch sehr auffällig ist, dass sie sich eben nicht dran halten. Wir erleben es ja als Bildungsträger in der Erwachsenenqualifizierung sehr häufig, dass eben in allen Altersschichten von 20 bis 65 die Akzeptanz deren nicht vorhanden ist. Das heißt, sie halten sich nicht zwingend an Regeln. Und das nicht nur in Bereichen der Hygiene, sondern in anderen Bereichen genauso. Ob es die Prüfungsordnung dann ist, ob es bei uns die Nutzungsvereinbarung des eCampus ist und vieles andere mehr. In der Hygiene führt aber sowas nicht nur zu Schaden, sondern führt am Ende zu erheblich hohen Krankheitszahlen. Personal wie Bewohner und natürlich auch Todeszahlen. Und genau da sind die Ansätze, dass man eben sich mit der Hygiene sehr intensiv auseinandersetzt, dass alle das Gleiche machen, ähnlich wie es bei der Armee getätigt wird. Da gibt es einen General und vom General lang runter werden die Befehle gegeben und werden durchgeführt. Ansonsten spricht man da von Befehlsverweigerung. Und so ähnlich muss man es machen, wenn alle mitquaken wollen, wenn alle letzten Endes machen wollen, wie sie es denken, ohne das erforderliche Fachwissen zu haben, kommen wir natürlich dann immer wieder zu solchen Missständen in der Pflege. Und das fängt damit an, dass man erstmal ein einheitliches Hygienekonzept entwickelt, was man sich aber nicht zwingend ausdenkt, sondern was man danach abstimmt, nach den Hygienebestimmungen und Vorgaben, die es ja gibt. Und da fängt es natürlich dann eben an, spätestens bei dem Ausbruch einer Pandemie, die ja weltweit ist, mit einem progressiven Virus, den man auch als Killer-Virus bezeichnen könnte, vergleichbar wie damals die spanische Grippe vor 100 Jahren, die dann 10 Jahre lang uns begleitet hatte, weltweit. Und wenn man das jetzt nicht genauso erhalten will, dann muss man im Prinzip in den Pflegebereichen das so hermetisch abriegeln, dass man eben eine Schleuse bildet. In der Schleuse muss man sich umziehen oder Überzieher nehmen, zum Beispiel Schutzanzüge, Überstülper für Schuhe oder diverse Schlappen, wie im OP man kennt, dann diese OP-Latschen, so, dann Handschuhe, dann den dementsprechenden Mundschutz. Da reicht natürlich nicht diese selbstgenähten Tücher, da reichen aber auch für einen längeren Aufenthalt, wenn wir davon reden, länger wie eine Viertelstunde, reicht auch der Mundschutz nicht aus, der OP-Mundschutz. Dann braucht man schon FFP2 oder 3 Masken. mit einem Visier oder einer Schutzbrille und Kopfbedeckung, so dass eben Aerosole, die sich auf meiner privaten Kleidung befinden, nicht übertragen werden. Das ist eine Maßnahme. Desinfektion natürlich mit geeigneten Desinfektionsmitteln, wenn wir das zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen sehen, dass dort mit Fertigtüchern, Feuchttüchern geputzt wird, desinfiziert wird, ist natürlich Unsinn, weil dann diese Konzentration gar nicht vorhanden ist. Das muss besprüht werden mit geeigneten Desinfektionsmitteln, der in der Lage ist, diesen Virus abzutöten. Und da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die Konzentration hoch genug ist, dass das Mischungsverhältnis dann stimmt, was im Regelfall auch ein riesengroßes Problem ist. Wir haben in den Vorjahren Prüfungsfragen gehabt, wo Desinfektionsmittel anzusetzen war und die Ergebnisse waren vernichtend. Dann kommt natürlich hinzu, dass ich selbst Arbeitsschutzmaterialien trage, die ich auch außerhalb der Pandemie verpflichtet bin zu tragen, zum Beispiel bei der Wundversorgung, bei Inkontinenzgeschichten, wo ich eben nicht meine normale Dienstkleidung trage, sondern hier muss ich einen Schutzkittel tragen, Handschuhe tragen, Mundschutz tragen und natürlich auch eine Kopfbedeckung. Wenn ich alle diese Regeln einhalten würde, und das würde jeder machen, plus mein privates Verhältnis dementsprechend danach ausrichte, das heißt so wenig wie möglich Kontakt, einschließlich mein Lebenspartner, einschließlich meine Kinder, dann habe ich die Chance, dass ich den Virus weder reinschleppe in meine Pflegeeinrichtung noch verbreiten kann. Und das ist handgemacht, was wir hier tagtäglich erleben. Und ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass das einen gewaltigen Umbruch geben wird demnächst, dass man nicht mehr so billigend zusehen wird, wie die Angehörigen durch mehr oder weniger Schlamperei dann versterben in solcher Einrichtung. Jasmin aus Wattenscheid stellt folgende Frage: Wenn die Pandemie noch länger geht und wir dieses nicht zum Stoppen bekommen, wie soll dann unser Leben zukünftig aussehen? Das ist eine hypothetische Frage, die man eindeutig nicht zwingend beantworten kann. Ich kann sie bestenfalls aus meiner Sichtweise betrachten. Ich denke mal, dass unsere Väter, Großväter, Großmütter, das jetzt sicherlich ein bisschen beschmunzeln würden, die den Ersten, Zweiten Weltkrieg und andere Pandemien auch schon erlebt haben. Und die uns wahrscheinlich mitteilen würden, nun habt euch nicht so, im Wesentlichen ist euer Leben ja noch intakt. Ihr habt zu essen, ihr habt Arbeit im Regelfall oder kriegt Stütze. Ob das nur Kurzarbeitergeld oder andere Subventionen sind, egal. Jeder kann, fast jeder zumindest, kann sein normales Leben weiter fortführen. Natürlich können wir nicht in den Club gehen, wir können nicht in die Kneipe gehen und vielleicht momentan nicht zu den Urlaubsort fliegen und fahren, wo wir hin möchten. Aber der Rest, und das sieht man ja auf der Straße, ist fast unverändert. Es ist mehr oder weniger die Angst vielleicht im Hintergrund und das Ungewisse. Das heißt, wir haben einen ungewissen, sichtbaren Feind, den wir natürlich nicht kalkulieren können. Das heißt, wir wissen nicht, ob das nächstes Jahr beendet ist. Aller Wahrscheinlichkeit nicht. Hatte ich am Anfang dieses Podcasts schon mal erläutert. Wenn wir das rationell mal sehen, ist es gut vorstellbar, dass uns das auch 10 Jahre begleitet. Und damit können natürlich weitere Schäden auch entstehen, auch wirtschaftliche Schäden entstehen, die dann natürlich ganz andere Ausmaße führen, wie wir sie jetzt haben. Wo wir jetzt noch fast Normalität haben, könnte es sein, dass wir in 3 Jahren das wirtschaftlich nicht mehr so wegstecken. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt in diesen beziehungsweise im nächsten halben Jahr dann diese Pandemie zum Stoppen kriegen. Weil es ist ja logisch, wenn ständig Betriebe dicht machen müssen, wenn Schulen ständig dicht machen müssen, wenn die Zahlen immer mehr ansteigen, dann kommen wir in einen Kollaps hinein, der dann irgendwann nicht mehr zu bewältigen ist. Und dann kommen wir dahin, dass wir nicht mehr die Pandemie stoppen, sondern die Pandemie, das heißt, der Virus stoppt sich selbst, weil er sich nicht mehr verbreiten kann, weil die Todeszahlen dann so hoch sind, wie man es vergleichsweise von der spanischen Grippe erkennt. Die nächste Teilnehmerin kommt aus Bad Schmiedeberg. Ute stellt folgende Frage: Wer soll die Zeche bezahlen, die durch die Pandemie und ihre Auswirkungen entsteht? Diese Frage ist sehr leicht zu beantworten. Logischerweise der Staat, und der Staat ist das Volk. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass der Politiker sich im Wesentlichen nicht dran beteiligen wird, weil er dazu nicht verpflichtet ist. Er hat relativ große oder hohe Summen an Steuerfreiheit und viele andere Vergünstigungen. Am Ende zahlen wir, der kleine Mann, die Zeche. So, wir kommen zur vorletzten Frage. Sven aus Hamburg. Wo ist der Unterschied zwischen einem Shutdown und Lockdown? Ebenfalls eine einfache Frage. Der Shutdown ist, wenn wir überwiegende Teile des öffentlichen Lebens schließen, würden, wie es in manchen Landkreisen schon mal der Fall war. Und wenn wir von einem Lockdown sprechen, das ist die abgemilderte Form, die wir gerade haben, wo eben das tägliche Leben stattfinden darf mit kleinen Einschränkungen. So, nun sind wir schon am Ende angekommen. Die 10. Frage kommt aus Kiel von Iris. Ich habe keine Vorstellung, wie das Leben weitergehen soll, weder privat noch im Job Pflegeheim. Das wird die Zeit bringen. Wenn wir mal von den Positionen ausgehen, die ich hier schon alle genannt habe, werden ja schon einige Anstriche genannt. Entscheidend wird sein, wie lange wir uns mit der Pandemie rumquälen müssen und wie lange natürlich oder wie oft in den nächsten Jahren immer wieder Fehler von Seiten der Regierung getätigt werden und den Verantwortlichen. Und das geht bis runter zum Gesundheitsamt. Wenn wir natürlich nicht in der Lage sind, unser Gesundheitsamt so auszubauen, dass wir das nachvollziehen können, dass wir testen können, flächendeckend, und dass das Personal im Bereich der Medizin, also auch Pflege, so sorgsam damit umgeht, dass sie sich nicht selbst infizieren, wird im Prinzip logischerweise da Umstände eintreten, die sich der ein oder andere heute noch nicht vorstellen kann. Damit möchte ich schließen den heutigen Podcast. Wünsche Ihnen eine angenehme Weihnachtszeit trotz der Umstände und beachten Sie bitte, jeder zusätzliche Kontakt führt wieder zu weiteren Infektionen und wenn man Pech hat, unabhängig von welchem Alter, denn dahin unterscheidet sich nur die Prozentuale. Es können sich Kinder infizieren und erkranken und versterben. Es können jüngere Menschen und ältere Menschen sich infizieren und versterben. Umso älter ich natürlich bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir uns da alle ein bisschen anstrengen und alle mal ein bisschen darauf gucken, dass wir dieses Leben eigentlich gar nicht wollen, sondern wir wollen wieder frei sein, so wie wir es vorher waren und nicht Angst haben, dass wir morgen vielleicht an der Beatmungsmaschine schon hängen. Ich wünsche Ihnen dann noch einen guten Rutsch und kommen Sie gut ins neue Jahr.